Und für Sie im Studio, Stefan Heinlein, willkommen zu dieser Sendung. Ein Tag heute großer Unsicherheit weltweit, wachsender Sorge vor einer weiteren militärischen Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Immer neue Meldungen und Nachrichten. Am Ende sieht es aber so aus, Washington und Teheran stehen sich zwar weiter unversöhnlich gegenüber, verzichten aber bislang auf den Beginn eines heißen Krieges. Erleichterung auch bei Heiko Maas. Der Bundesaußenminister erklärte am Abend im Interview mit dem ARD-Brennpunkt:
Nach dem, was wir gerade jetzt von dem amerikanischen Präsidenten gehört haben, glaube ich, gibt es Hoffnung für Entspannung und Hoffnung darauf, dass jetzt die Tür geöffnet wird für die Diplomatie.
Soweit Außenminister Maas. Wir berichten gleich aus Washington, Teheran und Brüssel und informieren Sie über die deutsche Debatte über einen Bundeswehrabzug aus dem Nordirak. Dazu Fragen an den AfD-Verteidigungspolitiker Rüdiger Lukassen. Außerdem viele Spekulationen nach dem Absturz eines ukrainischen Flugzeuges nahe der iranischen Hauptstadt. Und die Bundesregierung zieht Bilanz der Migrationspolitik der vergangenen 12 Monate. Beginnen wollen wir jedoch in Washington, dort am Abend unserer Zeit eine mit Spannung erwartete Rede des US-Präsidenten. Nach den iranischen Raketenangriffen auf US-Stützpunkte im Irak in der Nacht schien jede Reaktion möglich, dann aber überraschend zurückhaltende Worte von Donald Trump. Keine Ankündigung neuer Militärschläge, sondern lediglich die Verhängung neuer Sanktionen. Aus Washington, Katrin Brandt.
Präsident Trump reagiert nicht mit militärischen Mitteln auf die Anschläge der vergangenen Nacht, aber er verschärft ein weiteres Mal die Wirtschaftssanktionen gegen den Iran.
These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior.
Und diese starken Sanktionen bleiben so lange in Kraft, bis der Iran sein Benehmen ändert, sagte der US-Präsident in seiner Rede an die Nation. Grund für diese eher moderate Reaktion auf die Anschläge dürfte sein, dass gestern Abend, obwohl fast 30 Raketen auf 2 Stützpunkte im Irak abgefeuert wurden, nur Sachschaden entstanden sei. Das amerikanische Volk müsse extrem dankbar und glücklich sein, so formulierte es Trump.
The American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack. By the Iranian regime.
Keinem amerikanischen Soldaten sei etwas geschehen. Die amerikanischen Streitkräfte seien auf alles vorbereitet, doch der Iran scheine sich zurückzunehmen, so die Interpretation des Präsidenten. Trump machte aber auch deutlich, er werde nicht zulassen, dass der Iran Atomwaffen besitze, und er wandte sich direkt an Großbritannien, Deutschland und Frankreich, Russland und China. Es sei für diese Länder nun an der Zeit, endlich aus dem Atomabkommen mit dem Iran auszusteigen. Trump verteidigte die Entscheidung, vorige Woche den iranischen General Soleimani durch einen Drohnenangriff in Bagdad töten zu lassen. Soleimani sei ein gewissenloser Terrorist und habe Blut an seinen Händen. Unter anderem sei er verantwortlich für den Tod tausender US-Soldaten.
In recent days he was planning new attacks on American targets, but we stopped him. He should have been terminated. Long ago.
In den nächsten Tagen habe er weitere Angriffe auf amerikanische Ziele geplant gehabt, aber die USA hätten ihn gestoppt. Das hätte schon lange vorher passieren müssen, sagte Trump. Politiker aller Parteien hatten die eher harmlosen Raketenangriffe über den Tag als Signal interpretiert, dass der Iran kein Interesse an einer weiteren Verschärfung des Konfliktes habe. Von den Demokraten kam in Washington die Forderung, die USA müssten diese Chance nutzen. Demokratische Politiker forderten außerdem, die amerikanische Regierung müsse offenlegen, welche Bedrohung konkret von General Soleimani ausgegangen sei und welche Angriffe genau er aktuell geplant habe.
Soweit Katrin Brandt aus Washington. Die auffallend besonnene Reaktion des Präsidenten, sie ist auch eine Folge der bislang eher verhaltenen iranischen Vergeltungsaktionen. Trotz der martialischen Worte aus Teheran scheut die iranische Führung offenbar bislang zumindest tatsächlich mit aller Macht die US-Truppen und ihre Verbündeten zu attackieren. Anne Almeling berichtet.
Als in der Nacht Raketen aus Iran auf US-Militärstützpunkten im Irak einschlugen, war die Regierung in Bagdad bereits gewarnt worden, und zwar von beiden Konfliktparteien, aus den USA und von der Führung in Teheran, die mit der Bombardierung Vergeltung übte für die Tötung des iranischen Generals Soleimani. Soldaten kamen nach bisherigen Berichten bei den Angriffen nicht ums Leben. Auch der entstandene Schaden scheint sich in Grenzen zu halten. Ein kalkulierter Gegenschlag, meint der Politologe Lika Mekki im Fernsehsender Al Jazeera. Er vermutet, dass es indirekte Absprachen gab. Es scheint so, als habe es eine Einigung auf das Ausmaß des Gegenschlags gegeben, durch die vielen Vermittlungsgespräche in den vergangenen Tagen. Vielleicht wussten die USA vom Abfeuern der Raketen nicht nur über die Satelliten Bescheid, sondern auch durch die Vermittler, wussten also, wann und wo der Gegenschlag kommen würde. Der Irak verurteilte den Raketenangriff. Das Land lehne jede Verletzung seiner Souveränität und jeglichen Angriff auf sein Gebiet ab, hieß es in einer Erklärung aus Bagdad. Der geschäftsführende irakische Ministerpräsident Abdel Mahdi stehe in Kontakt mit Partnern im In- und Ausland, um einen offenen Krieg zu verhindern. Der Politologe Jassim al-Mousawi aus Bagdad geht davon aus, dass das gelingen wird und die Situation im Irak nicht weiter eskaliert. Bagdad weiß, dass sich die beiden Konfliktparteien in einem kalkulierten Kampf befinden. Die iranische Seite gibt Erklärungen ab, die die aufgebrachten Gemüter im Iran beruhigen. Und die USA auf der anderen Seite nehmen einen solchen Anschlag hin. Beide Seiten akzeptieren also einen kalkulierten Verlust und reklamieren gleichzeitig einen eingeschränkten Sieg. Das verstehen die Iraker in Bagdad und sie bemühen sich darum, dass sich auch beide Konfliktparteien damit zufrieden geben. Insgesamt 22 Raketen waren in der Nacht in der Luftwaffenbasis Ain al-Assad im Westen des Irak und in der Nähe des Flughafens von Erbil im Nordirak eingeschlagen, auf Militärstützpunkten, die von US-Soldaten genutzt werden. Irans politisches und religiöses Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei sagte, die korrupte Anwesenheit der USA in der Region müsse zu Ende gehen. Teheran will, dass die USA ihre Soldaten aus dem Irak abziehen. Dieses Ziel verfolgt auch ein Teil der Bevölkerung im Irak, ein Grund, warum das Land auch innenpolitisch immer stärker unter Druck gerät. Während sich die Regierung um Deeskalation bemüht, fordert der Milizenführer Qais al-Ghazali einen weiteren Vergeltungsschlag gegen die USA. Nicht von iranischer, sondern dieses Mal von irakischer Seite.
Anne Almeling. Und inzwischen gibt es Meldungen über neue Raketenangriffe auf das Regierungsviertel in der irakischen Hauptstadt Bagdad. Es scheint also zu früh für eine Entwarnung am Golf. Im internationalen Vergleich spielt Deutschland nur eine Nebenrolle in der Krisenregion Iran-Irak. Und dennoch, deutsche Soldaten sind Teil des Konfliktes. Gut 100 Bundeswehrangehörige sind im Nordirak stationiert. Ihnen gilt nun die Sorge der Bundesregierung. Die zunehmend heikle Lage in der Region lässt in Berlin die Stimmen lauter werden, die einen vollständigen Rückzug der deutschen Truppe fordern. Die Debatte zusammengefasst von Markus Pindur.
Man musste mit einem iranischen Überfall in jeglicher Form rechnen und man hatte es auch. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer deutete an, dass es Warnungen vor dem iranischen Raketenangriff gab und dass die Warnungen von den USA kamen. Man sei in enger Abstimmung mit der amerikanischen Seite und sei sehr früh informiert worden.
Von unseren Soldatinnen und Soldaten ist niemand verletzt. Das heißt, die erhöhten Schutzmaßnahmen, die wir auch schon angeordnet haben, haben gegriffen. Wir haben mit der internationalen Koalition sowieso vereinbart, dass alle Kräfte, die nicht benötigt werden, keinem unnötigen Risiko ausgesetzt werden.
Die Verteidigungsministerin und Außenminister Maas verurteilten einhellig den iranischen Raketenangriff, wie auch Bundeskanzlerin Merkels Pressesprecher Seibert.
Ich will für die Bundesregierung sagen, was auch die Verteidigungsministerin und auch der Außenminister heute schon klar gesagt haben, dass wir diese Raketenangriffe auf US-Stützpunkte im Irak auf das Schärfste verurteilen. Und wir stehen hier in engster Bündnissolidarität mit unseren Verbündeten.
Regierungssprecher Seibert wies auch ausdrücklich die erneuten antisemitischen Ausfälle der iranischen Staatsführung zurück.
Die Bundesregierung verurteilt auch die jüngsten und aus unserer Sicht völlig inakzeptablen Äußerungen, Drohungen des Iran mit Blick auf die Vernichtung des Staates Israel.
Außenminister Maas erklärte, die Bundesregierung fordere den Iran darüber hinaus auf, alle Schritte zu unterlassen, die zu einer weiteren Eskalation führen könnten. Man stehe seit Tagen in Kontakt mit allen Seiten, um auf eine Beruhigung der Lage hinzuwirken. Alle seien aufgefordert, in dieser Lage Besonnenheit und Zurückhaltung zu üben. Mit dem zweiten Teil der Verlautbarung war offensichtlich nicht nur der Iran gemeint, sondern auch der Bündnispartner in Washington. Die Bundesregierung äußerte sich kritisch kritisch zu der von den USA untersagten Einreise des iranischen Außenministers Zarif. Es sei gerade in den Zeiten großer internationaler Spannungen wichtig, dass die Vereinten Nationen für alle Mitgliedstaaten zugänglich sein müssten, sagte ein Sprecher des Außenministeriums. Die Bundeswehr prüft derzeit, ob und welche Schäden am Stützpunkt in Erbil entstanden sind. Die deutschen Soldaten hätten nach den Warnhinweisen unverzüglich die Schutzräume aufgesucht, hieß es in einer Unterrichtung der Obleute des Verteidigungs- und des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Bundesaußenminister Maas wird morgen auf einer Sondersitzung die Abgeordneten des Auswärtigen Ausschusses über die Lage unterrichten. Auch der Verteidigungsausschuss wird in einer Sondersitzung tagen. Die Lufthansa entschied wie andere Fluggesellschaften aus Europa und Asien, den irakischen und iranischen Luftraum womöglich zu umfliegen. Ein Flug nach Teheran wurde gestrichen, aber jetzt werde der dortige Airport wieder angeflogen. Für die Anflugsroute sowie den Bereich um den Flughafen gebe es keine Sicherheitsbeschränkungen, erklärte das Unternehmen unter Verweis auf nationale und internationale Luftfahrtbehörden.
Soweit der Bericht von Markus Pindur. Und am Telefon nun der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Rüdiger Lukassen. Guten Abend, Herr Lukassen.
Guten Abend, Herr Heinlein.
Herr Lukassen, Sie waren lange Jahre Berufssoldat, zuletzt Oberst im Generalstab. 2006 haben Sie die Truppe auf eigenen Wunsch verlassen. Würden Sie, Herr Lukassen, heute noch jungen Menschen raten, sich zu verpflichten in der Bundeswehr?
Auf jeden Fall. Dem Vaterland zu dienen, ist immer eine ehrenvolle Aufgabe und die kann man auch in der Bundeswehr erfüllen.
Nun hat sich der Auftrag der Bundeswehr in den letzten Jahren, seit 2006, deutlich verändert. Weltweit sind deutsche Soldaten im Einsatz, auch im Irak, in Afghanistan oder im Libanon. Warum ist Ihre Partei gegen die große Mehrzahl dieser Auslandseinsätze der Bundeswehr?
Diese Auslandseinsätze der Bundeswehr, diese Einsätze im Frieden, sind kein originär militärischer Auftrag. Sowohl Afghanistan, Mali wie eben auch Irak, um nur mal die großen Einsätze zu nehmen, sind vernetzte Einsätze, wie es genannt wird, der Stabilisierung und von Regierungen und von Ministerien, Ausbildungsaufträge, Ertüchtigung, kein typisch militärischer Einsatz.
Also kann man bei der Bundeswehr dem Vaterland nicht im Ausland dienen bei diesen Auslandseinsätzen?
In erster Linie dient man dem Vaterland, wenn man zur Verteidigung desselben bereit ist. Diese Auslandseinsätze sind keine Einsätze, die dem Artikel 87a des Grundgesetzes, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf, entsprechen.
Nicht nur Ihre Partei, die AfD, sondern auch die Linkspartei ist ja gegen diese Auslandseinsätze der Bundeswehr. Die linken Politiker argumentieren da ähnlich wie Sie. Ziehen Sie in dieser Frage mit der Linkspartei an einem Strang?
Nein. Die Linke ist in diesem Fall eine pazifistische Partei, lehnt Militär, lehnt Streitkräfte auch zur Verteidigung grundsätzlich ab. Da sind wir 180 Grad auseinander.
Wenn jetzt die Bundesregierung, es wird ja debattiert, einen Teilabzug der im Nordirak stationierten Bundeswehrsoldaten überlegt, hat das Ihre Unterstützung, die Unterstützung der AfD-Fraktion?
Wir haben nach der Tötung des iranischen Generals durch die USA sofort am letzten Sonntag schon den Abzug aller deutschen Soldaten aus dem Irak gefordert. Dazu gehören auch die Soldaten im Nordirak. Und das ist unverändert sogar noch schlimmer geworden. Denn durch den Raketenanschlag der Iraner im Irak gestern Abend, heute Nacht, ist nicht mehr nur von einem Rückzug unserer Soldaten, sondern es ist schon von einer Evakuierung zu sprechen, weil sie ja schließlich unter Feinddruck vorgenommen werden muss.
Wie groß ist nach Ihrer Einschätzung tatsächlich die Gefahr für die deutschen Soldaten im Nordirak?
Die Gefahr für die deutschen Soldaten ist groß, weil sie sich nur begrenzt selbst verteidigen können. Sie sind nicht im Kampfauftrag in diesem Mandat im Irak. Sie sind bewaffnet ausschließlich für den Selbstschutz. Und damit sind sie auf jeden Fall verletzbar im übertragenen Sinne und sind nicht dafür ausgerüstet, einem solchen Angriff widerstehen zu können.
Sie sagen es richtig, es ist kein Kampfeinsatz der Bundeswehr im Nordirak. Warum ist es denn aus Sicht der AfD-Fraktion nicht mehr notwendig, dass die Ausbildungsmission, und darum geht es ja, der irakischen Streitkräfte durch die Bundeswehr für den Kampf gegen die IS-Terrormilizen fortgesetzt wird?
Ich nenne Ihnen zwei Gründe. Der eine ist der Aufwand, diese Ausbildungsmission der deutschen Soldaten steht in keinem Verhältnis zum Aufwand. Output ist gleich null. Das Zweite ist, dass seit der Parlamentswahlen vom Mai 18 und der auch lange Monate dauernden Regierungsbildung eindeutig war, dass die Schiiten und vor allen Dingen die iranisch dominierten Schiiten im Irak wieder die Oberhand bekommen. Wir haben das erkannt und haben noch im Oktober 18 eine Beendigung des damaligen Mandates im Irak gefordert. Jetzt haben wir die Situation, dass die Volksmobilisierungseinheiten Einfluss bekommen haben, erheblichen Einfluss auf schiitische Lager. Und jetzt ist eine echte Bedrohungssituation vorhanden.
Kann denn ein großes Land, und das ist ja Deutschland, an der Seitenlinie stehen, während eben andere NATO-Partner, USA, Frankreich oder Großbritannien, vor Ort im Irak im Einsatz sind? US-Präsident Trump hat ja am Abend in seiner Rede ganz explizit mehr Einsatz der NATO-Partner und ganz besonders Deutschlands gefordert.
Sehen Sie, das ist genau der Punkt. Nein, Deutschland kann nicht ständig am Rande stehen. Aber wenn es unterstützen will, wenn es in eine Allianz geht oder wie hier in eine Koalition der Willigen, dann muss es auch einen ebenbürtigen Beitrag leisten können. Und das kann Deutschland nicht. Dazu ist die Bundeswehr nicht befähigt. Darüber haben die Soldaten keine Schuld. Und die Politik ist nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen, die eben halt mit den amerikanischen Interessen, wenn wir das denn wollten, überhaupt im Gleichklang sind. Wir sind in einer anderen Mission da. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Es ist kein offensichtlicher Kampf der deutschen Soldaten gegen den IS.
Verstehe ich Sie richtig, Herr Lukassen? Wenn die Bundeswehr, wenn die deutschen Soldaten entsprechend ausgerüstet wären, dann wäre Ihre Fraktion, die AfD, durchaus für Kampfeinsätze der Bundeswehr in Ländern wie dem Irak.
Die AfD-Fraktion schließt Kampfeinsätze der Bundeswehr nicht aus, das heißt also auch außerhalb Deutschlands, unter der Maßgabe, dass sie eindeutig den deutschen Sicherheitsinteressen dienen.
Wie beurteilen Sie denn als verteidigungspolitischer Sprecher Ihrer Fraktion die aktuelle Entwicklung rund um den Iran? Wer trägt Schuld an der aktuellen Eskalation, beziehungsweise die Zeichen stehen ja heute Abend eher auf Deeskalation?
Wer die Schuld hat, das kann ich so nicht beurteilen.
War es aus Ihrer Sicht richtig, dass der US-Präsident den Tod des iranischen Generals befohlen hat?
Es zeigt einmal wieder mehr, dass eben halt für die Amerikaner das Militär eine Fortsetzung der Außenpolitik ist und dass auf dieser Ebene eine deutsche Politik nicht mithalten kann und auch nicht mithalten soll. Wir Deutsche wollen und können nicht Weltpolizist sein und überall in gleichem Maße auftreten, auch durch Kampfeinsätze. Das wollen wir nicht. Und hier haben wir uns in einer Koalition der Willigen den Amerikanern, sag ich mal, angedient. Und jetzt werden wir zur Kasse gebeten und stellen fest, dass die Taschen leer sind.
Der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion Rüdiger Lukassen. Wir haben das Gespräch aus Termingründen kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Nicht nur die Eskalation im Konflikt mit dem Iran sorgt für Unruhe in Berlin und in den anderen europäischen Hauptstädten. Auch der Bürgerkrieg in Libyen ist ein Krisenherd, der Europa unmittelbar betrifft. Aktuell hat sich die Situation in dem seit Jahren instabilen Land weiter verschärft. Die Diplomatie versucht mit allen Mitteln, die Lage zu beruhigen. Heute Gespräche und Verhandlungen auch in Brüssel. Von dort Peter Kapern.
Gestern stellte Josep Borrell die Brüsseler Journalisten vor ein Rätsel.
I should be today in Libya under the Libyan sun instead on the grey sky of Brussels.
Nun stehe er hier unter dem grauen Brüsseler Himmel statt unter der libyschen Sonne, so der EU-Chefdiplomat gestern. Heute lieferte er die Auflösung nach. Gestern wollten wir eigentlich zusammen nach Libyen reisen, die Außenminister von Deutschland, Italien, Frankreich, Großbritannien und ich. Wegen der riskanten Lage dort war das aber nicht möglich. Stattdessen haben wir unser Treffen hier in Brüssel abgehalten. In der Tat war es die international anerkannte libysche Regierung mit Sitz in Tripolis, die den Trip der EU-Diplomaten in das Bürgerkriegsland in letzter Sekunde abgeblasen hatte. nach den Luftangriffen der letzten Tage auf die libysche Hauptstadt. Trotzdem läuft die europäische Libyen-Diplomatie auf Hochtouren, gewissermaßen im Windschatten des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Heute kam Fajiz al-Sarraj, der Chef der in Bedrängnis geratenen libyschen Regierung, nach Brüssel. Zu Gesprächen mit Borrell, mit dem Ratsvorsitzenden Charles Michel, mit dem Präsidenten des Europaparlaments David Sassoli und mit Bundesaußenminister Heiko Maas.
Der libysche Premierminister hat noch einmal seine volle Unterstützung für den Berliner Prozess erklärt, insbesondere sich auch bereit erklärt, das, was dort verabredet werden soll, konsequent aufzunehmen und voranzutreiben,
sagte Maas nach dem Treffen mit Sarraj. Der Berliner Prozess, das ist eine Initiative der Bundesregierung aus dem vergangenen Jahr. Ein zweigleisiger Versuch, den Bürgerkrieg in Libyen zu stoppen. Die Bundesregierung, so der eine Teil, versucht all jene Akteure, die sich von außen in den Konflikt einmischen, auf einen Waffenstillstand zu verpflichten. Gleichzeitig, das ist der zweite Teil, versuchen die Vereinten Nationen, die libyschen Konfliktparteien zu einer Verständigung zu bringen. Erst wenn der Erfolg beider Aspekte dieses Berliner Prozesses gesichert ist, erst dann soll es in Berlin eine internationale Libyen-Konferenz geben. Umso bemerkenswerter ist es, dass Außenminister Maas diese Konferenz schon in wenigen Wochen für möglich hält. Ein Anzeichen dafür, dass die zahlreichen Gesprächskontakte im Hintergrund möglicherweise recht erfolgversprechend verlaufen. Heute war Sarraj in Brüssel, bald, so EU-Chefdiplomat Borrell, soll es Verhandlungen mit dessen Kontrahenten im Bürgerkrieg, mit General Khalifa Haftar, geben.
We will also meet here or in Rome, still we don't know where, with other Libyan leaders in order to analyze with them the situation.
Man wisse noch nicht genau, ob hier in Brüssel oder in Rom, jedenfalls werde es ein Treffen mit anderen libyschen Führern geben, um die Situation zu analysieren, so Borrells vorsichtiges Statement. Vorsichtig deshalb, weil die EU bislang keine einheitliche Linie in Sachen Libyen hat. Offiziell steht die EU hinter der von den Vereinten Nationen anerkannten Regierung in Tripolis. Gleichwohl kooperieren Italien und Frankreich mit dem Warlord General Haftar. Der erfreut sich außerdem der Unterstützung aus Moskau, Kairo und Riad, während die Türkei Soldaten nach Tripolis schickt, um Ministerpräsident Sarraj zu unterstützen. Alle in den Konflikt Involvierten seien sich im Klaren, dass dieser Krieg nicht militärisch gewonnen werden könne, heißt es in diplomatischen Kreisen in Brüssel. Und genau deshalb seien sie bereit, sich jetzt auf den Berliner Prozess einzulassen. Sollte der tatsächlich zum Erfolg führen, wäre es die Aufgabe der EU, den Waffenstillstand in Libyen zu garantieren und Waffenimporte zu unterbinden.
Für den Deutschlandfunk aus Brüssel, Peter Kapern. Und nun weitere Berichte vom Tage in aller Kürze. Russisches Erdgas kann seit heute an der Ukraine vorbei, die Türkei und Südosteuropa erreichen. Der türkische Präsident Erdogan und sein russischer Amtskollege Putin eröffneten in Istanbul die durch das Schwarze Meer verlegte Gasleitung. Thomas Bormann.
Die neue Pipeline mit dem Namen Turkstream soll auch ein Symbol dafür sein, dass Russland und die Türkei immer stärker zusammenarbeiten. Das betonten die Staatschefs Erdogan und Putin heute in Istanbul. Die Pipeline führt quer durchs Schwarze Meer und umgeht damit die Ukraine. Durch die neue Pipeline wird der Großraum Istanbul mit Gas aus Russland versorgt. Eine Abzweigung der Pipeline führt weiter ins EU-Land Bulgarien. Später einmal soll die Pipeline auch Serbien und andere Balkanländer versorgen. Erdogan und Putin sprachen bei dem Festakt auch über eine mögliche Lösung des Bürgerkriegs in Libyen. Bislang unterstützt Russland den Rebellengeneral Haftar, auf dessen Seite mehr als 1000 russische Söldner kämpfen. Die Türkei hingegen hat gerade erst Soldaten nach Libyen geschickt, um die Gegenseite zu unterstützen, nämlich den international anerkannten libyschen Regierungschef al-Sarraj. Heute nun haben Erdogan und Putin gemeinsam zu einem Waffenstillstand in Libyen aufgerufen. Der soll in der Nacht von kommenden Samstag auf Sonntag um 0 Uhr in Kraft treten. Der türkische Außenminister Çavuşoğlu sagte, dieser Waffenstillstand solle dazu beitragen, dass die in Berlin geplante Konferenz für Frieden in Libyen erfolgreich wird.
Nur wenige Tage nach einem verheerenden Angriff in Somalia gab es heute erneut einen Anschlag in der Hauptstadt Mogadischu. Antje Diekans.
Offenbar zündete ein Selbstmordattentäter an einem Kontrollpunkt vor dem Parlamentsgebäude eine Autobombe. Nach Angaben der somalischen Polizei wurden mindestens 4 Menschen getötet und 10 verletzt. Die radikal-islamische Shabab-Miliz reklamierte den Angriff für sich. Bilder vom Anschlagsort zeigen mehrere brennende Autos. Unter den Toten soll auch der Direktor des Ministeriums für Frauen- und Menschenrechte sein. Erst kurz nach Weihnachten hatte Al-Shabaab einen Autobombenanschlag in Mogadischu verübt, bei dem mehr als 80 Menschen starben. Am Wochenende hatte die Miliz eine Militärbasis der USA in Kenia nahe der somalischen Grenze angegriffen. Ein US-Soldat und zwei weitere Amerikaner wurden getötet. Die USA verstärkten daraufhin ihre Präsenz auf dem Militärstützpunkt. Al-Shabaab versucht seit mehr als 10 Jahren, die Macht in Somalia zu übernehmen. Die USA fliegen immer wieder Drohnenangriffe gegen die Miliz. Auch das kenianische Militär kämpft in Somalia gegen die Islamisten. Lange Zeit schien Al-Shabaab geschwächt und die Anschläge wurden weniger. Dass sie jetzt wieder zunehmen, könnte auch damit zusammenhängen, dass in Somalia in diesem Jahr gewählt werden soll.
Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr Rüstungsexporte in Rekordhöhe genehmigt. Sabine Müller.
Zum ersten Mal wurde bei den Ausfuhrerlaubnissen die Marke von 8 Milliarden Euro übersprungen. Genauer gesagt waren es knapp 8,015 Milliarden. Im Vergleich zum Jahr davor ist das ein deutlicher Anstieg, plus 66%. Ein Drittel der Exporte waren dezidierte Kriegswaffen, der Rest sonstige militärische Ausrüstung. Besonders umstritten sind immer die Exporte in Drittstaaten, also Länder, die keine Partner in EU oder NATO sind. Zum Beispiel Algerien, Ägypten oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Diese Exportgenehmigungen in Drittstaaten sind in absoluten Zahlen deutlich gestiegen. Ihr Anteil am Gesamtvolumen ist aber gesunken. Und nur auf Letzteres konzentriert sich das Wirtschaftsministerium in seiner Antwort an die Abgeordnete Katja Keul. Die findet das skandalös und kritisiert, die neuen Zahlen belegten die Unglaubwürdigkeit der deutschen Rüstungsexportpolitik. Die Bundesregierung betont, der reine Wert der Genehmigungen sei kein Gradmesser für eine bestimmte Rüstungsexportpolitik. Es sei wichtig zu schauen, um welche Rüstungsgüter es sich genau handle und wofür sie verwendet werden sollten.
Das globale Insektensterben wird immer dramatischer, so das Ergebnis einer neuen Studie. Thorsten Huhn.
Obwohl 3/4 unserer wichtigsten Kulturpflanzen von der Bestäubungsleistung von Insekten abhängig sind, verzeichnen die Insektenpopulationen dramatische Rückgänge. So gehen in Deutschland bei fast allen der über 200 Wildbienenarten die Bestände zurück. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seien sich einig, wie gravierend das fortschreitende Insektensterben sei. Doch politisch gehandelt werde bisher kaum, kritisierte Olaf Band, Vorsitzender des BUND. Beim Wegfall tierischer Bestäubung drohten bei einzelnen Obst- und Gemüsesorten wie Äpfeln, Kirschen, Pflaumen oder Gurken massive Ernterückgänge bis zu 90%. Insekten verbesserten zum Beispiel auch die Bodenqualität und reduzierten Pflanzenschädlinge. Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, bezeichnete den Schwund als dramatisch. Ursache Nummer 1 sei die industrielle Landwirtschaft. Monokulturen trieben mit Energie- und Futterpflanzen für die Massentierhaltung, die Entwaldung und den Pestizideinsatz massiv voran.
Wer einen neuen Pass oder Personalausweis beantragt, muss das Foto nach den Plänen des Bundesinnenministeriums wohl künftig direkt bei der zuständigen Behörde machen lassen. Isabel Reifenrath.
Laut dpa heißt es in einem Gesetzentwurf, die Fotos seien dann in Gegenwart eines Mitarbeiters aufzunehmen und elektronisch zu erfassen. Wer einen Pass oder Personalausweis beantragt, kann das Foto dann nicht mehr mitbringen, sondern muss es unter Aufsicht vor Ort an einem Selbstbedienungsterminal machen. So soll es nicht mehr möglich sein, ein Foto durch Morphing zu manipulieren. Dabei werden mehrere Bilder zu einem verschmolzen. In dem Passbild können so auch Gesichtszüge einer anderen Person enthalten sein. Das Bundesinnenministerium will verhindern, dass Pässe weitergegeben werden können. Die Fotogeschäfte fürchten Millioneneinbußen. Zwei Handelsverbände haben bereits einen kritischen Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer geschrieben. Die Bundesregierung will im Februar über den Gesetzentwurf beraten. Er soll frühestens im Sommer 2022 in Kraft treten.
Nach seiner spektakulären Flucht aus Japan ist der ehemalige Automanager Carlos Ghosn heute in Beirut an die Öffentlichkeit gegangen. Isabel Gutowatz.
Es war der erste öffentliche Auftritt seit seiner Flucht aus Japan Ende Dezember. Vor Dutzenden Journalisten wies Ex-Automanager Carlos Ghosn in Beirut erneut alle Beschuldigungen von sich. Wiederholt sprach der 65-Jährige von einer Verschwörung. Die Vorwürfe gegen ihn hätten keine Grundlage. Der frühere Vorstandschef des französisch-japanischen Autobündnisses Renault-Nissan-Mitsubishi war im November 2018 in Tokio wegen Verstoßes gegen Börsenauflagen festgenommen und angeklagt worden. worden. Goon beklagte heute, in keinem anderen demokratischen Land der Welt komme man wegen derartiger Vorwürfe ins Gefängnis. Im April wurde er unter strengen Auflagen auf Kaution aus der Untersuchungshaft in Japan entlassen. Unter anderem durfte er das Land nicht verlassen. Ende Dezember soll der frühere Automanager in einer Kiste versteckt sich jedoch aus Japan in den Libanon abgesetzt haben. Bei der Flucht mit einem Privatjet hätte er Helfer aus Amerika gehabt, berichteten japanische Medien unter Berufung auf Ermittler. Zu den Details seiner Flucht wollte Goon sich heute nicht äußern. Der 65-Jährige hat die französische, die brasilianische und die libanesische Staatsangehörigkeit.
Und nun, wie immer an dieser Stelle, der Blick auf den heutigen Börsentag aus Frankfurt, Dieter Reek.
Der Börsentag zur Wochenmitte ist anders gelaufen als befürchtet. Zunächst sah es so aus, dass die iranischen Angriffe auf zwei US-Stützpunkte im Irak den Aktienmarkt erneut auf Talfahrt schicken. Doch dann kam es anders. Der anfängliche Abwärtstrend wurde gestoppt. Der DAX legte 0,7% zu und ging mit 13.320 Punkten aus dem Handel. Im Ergebnis zeigten sich Anleger von den iranischen Angriffen unbeeindruckt. Der Ölpreis, der nach den iranischen Angriffen zunächst in die Höhe geschnellt war, ging bereits am Vormittag ebenfalls wieder zurück. Szenenwechsel. Die Automobilindustrie ist im Umbruch, unter anderem wegen der Suche nach neuen Antriebsarten. Und das verändert auch das gesamte Geschäftsmodell der Hersteller. Zu sehen ist das aktuell auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas. Bei dieser Elektronikmesse treten inzwischen viele namhafte Autohersteller auf. Sie präsentieren dort ihre Visionen für die Zukunft und die sind durchgängig elektrisch. Gleichzeitig wird jedoch mit dem hergebrachten Geschäft gut Geld verdient. Dazu hat BMW heute Zahlen vorgelegt. Durch das boomende Geschäft mit SUVs hat der Münchner Konzern im vergangenen Jahr einen Absatzrekord erreicht. Damit hat BMW gut 2,5 Millionen Autos verkauft. Auch in diesem Jahr will der Konzern einen Absatzplus erreichen. BMW erhebt wie Daimler den Anspruch, die Nummer 1 im Premium-Segment zu sein. Wer die Nase tatsächlich vorne hat, das wird sich in einigen Tagen zeigen, wenn auch Daimler seine Zahlen vorlegt. Die Aktien von BMW haben von dem jüngsten Absatzrekord kaum profitiert. Sie legten magere 0,3% zu.
Weniger Flüchtlinge, mehr Studenten und Arbeitnehmer. Das ist in wenigen Worten die Bilanz des jährlichen Migrationsberichtes der Bundesregierung. Nüchterne Zahlen mit hoher Aussagekraft. Mehr dazu von Gudula Geuter.
Migration, dahinter verbergen sich ganz unterschiedliche Schicksale und Phänomene. In groben Zahlen bilanziert Regierungssprecher Steffen Seibert.
Im Jahr 2018 sind mit 1,59 Millionen Menschen etwa gleich viele Menschen zu uns gezogen wie im Vorjahr. Die Zahl der Fortzüge stieg leicht an. Es gab einen Wanderungssaldo von 0,4 Millionen Personen, also 400.000 Menschen mehr sind nach Deutschland gezogen als aus Deutschland fortgezogen.
Was hinter solchen Zahlen steht, wandelt sich, so der Regierungssprecher.
Die Zuwanderung von Schutzsuchenden ist zurückgegangen und es kommen mehr Menschen, um hier zu studieren und zu arbeiten.
Der jährliche Migrationsbericht ist Grundlage für Entscheidungen von Politik und Verwaltung. Das Zahlenwerk umfangreich und nicht ganz aktuell. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, und das Bundesinnenministerium legten jetzt die Zahlen von 2018 vor. Wie schon in den Vorjahren waren es überwiegend Europäer, die nach Deutschland kamen. Mit leicht steigender Tendenz, betont Özlein Kona, Mitautorin der BAMF-Studie.
2/3 der Zu- und Vorzüge sind europäisch und 53% der Zuwanderer sind EU-Bürgerinnen und Bürger.
Die meisten kommen aus Rumänien, es folgen Polen, Bulgarien und Italien. Auch wenn aus all diesen Ländern mehr Menschen her als wegziehen, so zeigen die Zahlen, dass die Mobilität groß ist. Viele Menschen aus den wichtigsten Herkunftsländern verlassen Deutschland. Motivationen, warum Europäer nach Deutschland kommen, könne es viele geben, meint der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter.
Wir haben als Kernbotschaft in dem Migrationsbericht ausgemacht, dass Deutschland nach wie vor ein attraktives Ziel ist für europäische Staatsangehörige, hier einer Beschäftigung oder einer Bildungsform nachzugehen.
Tatsächlich haben sich 2018 viele junge Menschen aus anderen EU-Staaten in deutschen Hochschulen eingeschrieben. Schaut man auf einzelne Herkunftsstaaten, so steht aber China mit großem Abstand an erster Stelle der Studierenden. Es folgen Indien und Syrien. Der Sprecher des Bundesbildungsministeriums, Volker Abt, freut sich über die ausländischen Studenten.
Denn wer hier in Deutschland, und das ist ja zunehmend auch der Fall, seinen Abschluss macht, der kann auch hier bleiben und damit auch unsere Fachkräftebasis erhöhen.
Nicht nur hier zieht die Grüne Phyllis Polert eine völlig andere Bilanz. Ihr geht es um die, die nicht direkt nach dem Studium Arbeit haben. Weit unter 10% der Studierenden bekämen direkt nach dem Abschluss eine Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitssuche. Viele wollten bleiben, so Polert, könnten aber nicht. Auch die Zahlen zur europäischen Erwerbsmigration sieht sie mit gemischten Gefühlen. Gerade viele Osteuropäer verharrten im Niedriglohnsektor oder in ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen bei Paketdiensten oder in der Schlachtindustrie. Für die Zahl der Schutzsuchenden arbeitet der Bericht wie insgesamt mit den Zahlen von 2018. Die hätten zum ersten Mal unter denen von 2014 gelegen, so Regierungssprecher Seibert.
Insgesamt geht aus dem Migrationsbericht hervor, dass Deutschland mit der hohen Zuwanderung von Schutzsuchenden 2015-2016, dass wir die gut bewältigt haben. Seither ist diese Form der Zuwanderung stark zurückgegangen.
2019 erneut um etwa 20.000 auf 142.500. Das Ministerium selbst spricht von gut 111.000 Anträgen, allerdings auf der Grundlage einer neuen Zählweise, bei der hier geborene Kinder nicht einfließen. Hauptherkunftsländer Asylsuchender waren Syrien, der Irak und die Türkei. Auch hier unterscheiden sich die Wertungen. Die Innenpolitikerin der Linkspartei, Ulla Jelpke, kritisierte, immer mehr Flüchtlinge scheiterten an den europäischen Abschottungsmaßnahmen oder lebten unter elenden Bedingungen an den EU-Außengrenzen. Bundesinnenminister Horst Seehofer dagegen zeigte sich erfreut über den Rückgang.
Aus Berlin, Gudula Geuter. Im Sommer 2019 wird der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke auf seiner Terrasse erschossen. Ein politischer Mord, denn schon rasch wurde der bekennende Rechtsextremist Stefan E. als Hauptverdächtiger verhaftet. Nun hat Stefan E. seine bisherige Aussage offenbar widerrufen, Ludger Fittgau berichtet.
Stefan E., der bisherige Hauptverdächtige im Mordfall Walter Lübcke, beschuldigt nun den Neonazi Markus H., den tödlichen Schuss auf den ehemaligen nordhessischen Regierungspräsidenten abgegeben zu haben. Das teilte sein Anwalt Frank Hannig bei einer kurzen Pressekonferenz in Kassel mit.
Der Herr Ernst hat den Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs heute darüber unterrichtet, dass er am 1.6.2019 gemeinsam mit einem Bekannten, dem bereits mitbeschuldigten Markus H., zum Grundstück des Herrn Lübcke gefahren ist, wo, wie Herr Ernst glaubt, der Herr H. den Herrn Dr. Lübcke versehentlich erschossen hat.
Der Anwalt des damit schwer belasteten Markus H. bezweifelt die Glaubwürdigkeit des bisherigen Hauptverdächtigen. Stefan E., so wiederum dessen Verteidiger, sei mit Markus H. gemeinsam zum Wohnhaus Lübkes gefahren, um dem CDU-Politiker so wörtlich eine Abreibung zu verpassen.
Die beiden haben sich sodann auf die Terrasse des Herrn Lübcke begeben, wo es ein Streitgespräch gegeben haben soll. Und im Zuge dieses Gesprächs soll der später getötete Herr Dr. Lübcke aufgestanden sein und versucht haben, nach Hilfe zu rufen. Und daraufhin hätte sich aus der Waffe, die der Herr Hartmann auf den Herrn Dr. Lübcke gerichtet hat, ein Schuss gelöst.
Markus H. sitzt ebenfalls seit Sommer 2019 wegen des Verdachts der Beihilfe in Untersuchungshaft. Der Bundesgerichtshof hatte einen Haftprüfungsantrag für diesen bekannten Neonazi abgelehnt. Der BGH geht bisher offenbar davon aus, dass der Hauptverdächtige Stefan E. von Markus H. zur Tat ermutigt wurde. Anders als im Fall von Stefan E. wurden nach Informationen des NDR von Markus H. jedoch keine DNA-Spuren am Tatort gefunden. Die neuen Aussagen des Pflichtverteidigers des bisherigen Hauptverdächtigen Stefan E. stehen im Gegensatz zu dessen ersten Geständnis. Darin hatte E. die Tat zugegeben und nichts über einen Mittäter gesagt. Diese ursprüngliche Aussage widerrief E. später. Warum er bei seiner ersten Vernehmung in Karlsruhe den Mord gestanden hatte, auch dazu äußerte sich nun sein jetziger Anwalt Frank Hannig.
Ernst hat den Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof heute davon in Kenntnis gesetzt, dass er auf Anraten eines früheren Verteidigers ein solches Geständnis abgegeben hat, mit dem Ziel, den Herrn Hartmann außen vor zu lassen und ihn zu schützen. Meine Mandanten sollen dafür Vorteile, insbesondere Schutz, unter Umständen aber auch finanzielle Vorteile für seine Familie versprochen worden sein.
Einige Jahre lang waren die beiden möglichen Tatbeteiligten E. und H. wohl enge Freunde und gemeinsam in der rechtsradikalen Szene in Nordhessen und im Ruhrgebiet unterwegs, etwa bei Demonstrationen. Markus H. habe Stefan E. auch in einen Schützenverein eingeführt, in dem sie gemeinsam das Schießen übten. Auch eine frühere Lebensgefährtin von Markus H. hatte als Zeugin die beiden als Freunde beschrieben. Laut ihren Aussagen soll Markus H. der Denker und Stefan E. der Macher gewesen sein. Der bisherige Hauptverdächtige Stefan E. soll bei der jüngsten Vernehmung durch die Bundesanwaltschaft in Kassel keine weiteren Namen genannt haben, so sein Anwalt. Neben Stefan E. und Markus H. sitzt zurzeit noch eine dritte Person in Untersuchungshaft, die als Waffenhändler fungiert haben soll. Stefan E. wolle mit den Behörden weiter zusammenarbeiten, versichert sein Anwalt.
Informationen von Ludger Fittgau. Mehr als 170 Tote, keine Überlebenden. Das ist die schreckliche Bilanz zum Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine nahe Teheran heute in den frühen Morgenstunden. In die Trauer um die Opfer mischten sich rasch Spekulationen. Der Absturz stehe in einem möglichen Zusammenhang mit der militärischen Eskalation zwischen den USA und dem Iran. Allerdings noch gibt es keinerlei konkrete Hinweise auf einen solchen Zusammenhang. Florian Kellermann.
Unklar ist bisher, ob Deutsche unter den Opfern waren. Die Bundesregierung erklärte am Nachmittag, ihr lägen derzeit keine solchen Erkenntnisse vor. Die ukrainischen Behörden sprachen indes von 3 verunglückten Passagieren mit deutscher Staatsbürgerschaft. Die Offiziellen in der Ukraine betonten, dass sie bisher keine Angaben zu möglichen Unfallursachen machen wollten. Alle Spekulationen seien zum jetzigen Zeitpunkt gegenstandslos, erklärte Ministerpräsident Oleksiy Honcharuk. Für uns ist es sehr wichtig, dass die Unfallursache aufgeklärt wird. Das ist Sache einer speziellen Untersuchung. Die iranische Behörde, die dafür verantwortlich ist, hat damit begonnen. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass auch ukrainische Fachleute an der Untersuchung beteiligt sein sollten. Die iranische Regierung nannte allerdings bereits einen Triebwerksschaden als wahrscheinliche Ursache des Unfalls. Eine Version, der ukrainische Experten zumindest nicht widersprechen. Spekulationen, eine Rakete könnte das Flugzeug getroffen haben, werden auch in der Ukraine als höchst unwahrscheinlich eingestuft. Darauf weise der Verlauf des Unglücks hin, so Experten. Das Flugzeug hatte schon 3 Minuten nach dem Start Feuer gefangen und war in der Nähe der Stadt Parand abgestürzt. Ein im Internet verbreitetes Video zeigt die noch brennenden, weit verstreuten Trümmer der Maschine. Das Flugzeug hatte mutmaßlich noch weitere technische Probleme. Nach Angaben der iranischen Luftfahrtbehörde hätten die Piloten schon unmittelbar nach dem Start keine Verbindung mehr mit den Fluglotsen im Kontrollturm gehabt. Der Vize-Vorstandsvorsitzende der betroffenen ukrainischen Fluglinie MAU, Ihor Sosnowski, sagte vor Journalisten, das betroffene Flugzeug sei eines der so wörtlich besten in der Flotte des Unternehmens gewesen. Auch das Bordpersonal sei gut ausgebildet gewesen. Wir wissen, dass Teheran kein einfacher Flughafen ist. Deshalb führen wir alle Trainingseinheiten für die Crews an dieser Maschine vom Typ 737 seit einigen Jahren genau dort durch. So sollen sich die Piloten auch in brenzligen Situationen zurechtfinden können. Ich halte die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers der Crew für minimal. Das Flugzeug vom Typ Boeing 737-800 war 3,5 Jahre alt. Es wurde von der ukrainischen Fluggesellschaft MAU auf verschiedenen Strecken eingesetzt. In den vergangenen Tagen war es unter anderem zum Flughafen Mailand, Malpensa und nach Jerewan in Armenien geflogen. Die Fluggesellschaft MAU ist von Boeing zertifiziert und darf selbst auch komplizierte Wartungsarbeiten durchführen. Das Unternehmen ist seit 9 Jahren in Privatbesitz. Es gehört zum Firmengeflecht des ukrainischen Milliardärs Ihor Kolomoyski. Die Firma Boeing sprach indes in einer Mitteilung von einem tragischen Vorfall. Sie sei bereit, ihrem Kunden MAU, Zitat, jegliche notwendige Hilfe zu leisten.
Soweit Florian Kellermann. Und nun wie immer zum Schluss dieser Sendung der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungskollegen. Die Presseschau von und mit Dietmar Reiche.
Ja, es geht um die iranischen Raketenangriffe auf die US-Stützpunkte im Irak und die Reaktion der USA. Dazu schreibt die Stuttgarter Zeitung, die militärische Vergeltung scheint genau kalibriert, auch wenn die Hardliner der revolutionären Garden kräftig mit den Säbeln rasseln. Nach innen sollen ihre aufpeitschenden Reden Kampfbereitschaft signalisieren und den tristen Alltag vergessen machen. Nach außen will der Iran keinesfalls einen offenen Schlagabtausch mit den USA provozieren. Ähnlich sieht es der Reutlinger Generalanzeiger. Die versprochene Rache fiel mit dem Raketenüberfall auf US-Stützpunkte im Irak ziemlich harmlos aus. Das war so beabsichtigt. Im Iran wurde die Aktion als großer Erfolg gefeiert. Tatsächlich hat die iranische Führung damit ihr Gesicht gewahrt, ohne es gleichzeitig zum Äußersten kommen zu lassen. Die westfälischen Nachrichten aus Münster bemerken, der US-Präsident hat erstmals deutliche Signale der Entspannung nach Teheran gesandt. Freundliche Worte statt Kriegsrhetorik. Trump bietet gar den Dialog an, allerdings zu seinen Bedingungen. Ob sich der Iran darauf einlässt, bleibt abzuwarten. Über dem Irak herrscht nun eine knisternde Stille. Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt die Mittelbayerische Zeitung aus Regensburg. Auch wenn es der Logik zu widersprechen scheint, können die Raketenangriffe als ein Instrument der Deeskalation, der Mäßigung verstanden werden. Dafür spricht, dass wohl keine Opfer der Angriffe zu beklagen sind. Teheran hatte, bevor die Raketen abgefeuert wurden, die Gegenseite im Irak über verschiedene Kanäle informiert, sodass man sich darauf einstellen konnte. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hofft, dass die Rationalität zurückkehrt, dass die Beteuerungen, keinen Krieg zu wollen, nicht von neuen Provokationen oder Drohungen auch gegen Washingtons Verbündete konterkariert werden. Der Weser-Kurier aus Bremen unterstellt dem US-Präsidenten innenpolitische Motive. Trump verfolgt vor allem ein Ziel, im November wiedergewählt zu werden. Das erklärt auch, warum er mehr daran interessiert scheint, auf seinen Amtsvorgänger und die Verbündeten der USA einzudreschen, als eine plausible Erklärung für seine völlig widersprüchliche Politik im Mittleren Osten zu präsentieren. Er hat keine erkennbare Strategie. Zum Schluss ins Inland. In der thüringischen CDU wird offenbar über eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei nachgedacht. Die Zeitung Die Welt fragt sich, landen Christdemokraten und frühere SED-Genossen in Erfurt bald zusammen auf der Regierungsbank? Oder hat man im Konrad-Adenauer-Haus nur schlecht geträumt, was sich gerade zwischen der Thüringer Union und der Linken unter dem Stichwort Projektregierung anbahnt, dürfte nicht nur die CDU-Führung in Alarmzustand versetzen. Es gibt einen klaren Beschluss, mit Linken paktiert man nicht.
Vielen Dank, Dietmar Reiche. Und mit dieser Presseschau endet auch diese Sendung. Für Ihr Interesse dankt Stefan Heinlein. Wir wünschen Ihnen noch eine geruhsame Nacht.